Leichen im Keller. Was Bayerns Museen nicht zeigen. Auf Bayern 2.
In unserer Serie Leichen im Keller blicken wir jede Woche hinter die Kulissen von Museen und anderen Institutionen, um ihnen Objekte und ihre Geschichten vorzustellen. Objekte, die in den Depots schlummern und aus bestimmten Gründen nicht gezeigt werden. Diesmal haben wir das Museum 5 Kontinente, das vormalige Völkerkundemuseum in München, besucht. 1862 als königlich-ethnographische Sammlung gegründet, wurde es in den Jahren um die Wende zum 20. Jahrhundert herum zu einer Einrichtung des deutschen Kolonialismus. Mit Max Buchner hatte dieses Museum so gab es 1907 einen Direktor, der selbst Kolonialherr und an Plünderungen des deutschen Militärs in Kamerun beteiligt gewesen ist. Ebenfalls aus der Kolonialzeit stammt das sogenannte medizinische Set eines Kurpfuschers, das im Depot dieses Museums 5 Kontinente aufbewahrt, aber nicht ausgestellt wird, weil es für eine Schausammlung zu wenig hermacht. Dabei ist die Geschichte dahinter spektakulär und beispielhaft für Objekte mit kolonialer Herkunft, wie Andrea Mühlberger berichtet.
Dieser Ausflug in die Kolonialgeschichte beginnt nicht im Depot. Naja, ein bisschen enttäuscht bin ich schon, als es an der Seite von Provenienzforscher Richard Hölzel und Stefan Eisenhofer, das ist der Leiter der Abteilung Afrika südlich der Sahara und Nordamerika, zügig hinaufgeht über helle Treppen und Gänge in den sogenannten Gastwissenschaftlerinnenraum. Das ist ein ziemlich nüchternes Büro mit Tischen, Regalen und Sideboards mit vielen Schubladen. Am Ende werde ich die Hauspolitik verstehen. Ins Depot kommt man nur in Ausnahmefällen, aus Respekt vor den Objekten, von denen einige als kulturell sensibel gelten, als secret sacred. Ihre Herkunftsgemeinschaften möchten nicht, dass Fremde sie begaffen. Die Gegenstände, die für meine Recherche aus dem Depot geholt wurden, fallen nicht in diese Kategorie. Respektvoll werden sie trotzdem behandelt. Weiße Handschuhe liegen bereit und die Restauratorin Helga Theodori hat für die Objekte extra Minisockel gebaut. Eine ziemliche Arbeit muss das gewesen sein.
Wir haben hier zwei Schubläden mit Gegenständen, die aus Ostafrika stammen, aus der ehemaligen Kolonie Deutschlands, die heute Teil von Tansania ist. Wir sehen ca. 25 Dinge hier vor uns liegen. Ich fange vielleicht mit, wie viel sind es? 2, 4, 6, 8 Kalebassen an. Kalebassen sind Kürbisse, doppelköpfige Kürbisse, wie man es vielleicht aus dem Garten kennt, die hier aber dazu dienen, Flüssigkeiten aufzunehmen oder auch kleine Figuren darstellen.
Bauchige, faustgroße Kalebassen, trübe Glasfläschchen, ein Armband mit Schelle, eine oxidierte Münze mit kolonialem Reichsadler, ein Taschentuch mit Pflanzenresten, mehrere verschnürte Päckchen aus Papier. So wie die Objekte präsentiert werden, könnten sie auch als zeitgenössische Kunst durchgehen. Eine Mischung aus Arte Povera und Objet Trouvé und ohne Kontext nicht weniger rätselhaft als viele moderne Kunstwerke. Dass es sich hier um das medizinische Set eines Heilers aus Dar es Salaam handelt, das ist in den Eingangsbüchern des Museums von 1912 vermerkt. Eigentlich steht dort nicht Heiler, sondern Kurpfuscher. Darüber werden wir noch reden müssen. Der Provenienzforscher Richard Hölzel spricht vom Ritualexperten und vermutet, dass dieser in seinen Kalebassen hochwirksame Flüssigkeiten transportiert hat, eben für bestimmte Rituale.
Ich sehe ein bisschen eine spezielle Kalebasse an oder zwei, drei spezielle Kalebassen, die so aussehen, als hätten sie kleine Reifen um den Hals, die aus kleinen Perlen bestehen.
Diese hier, ja.
Fast so wie eine Art Puppe aussehen, oder? Und die wurden bei den Saramo, wo dieses Konvolut herkommt, auch bei Initiationsritualen für Mädchen hergenommen, Fruchtbarkeitsrituale.
Um der Fruchtbarkeit auch ein bisschen nachzuhelfen, oder?
Der Fruchtbarkeit nachzuhelfen und den jungen Mädchen sozusagen was für die Zukunft mitzugeben. Und da eignen sich die Kalebassen natürlich, weil die schön bauchig sind. Also da ist die Schwangerschaft vielleicht schon ein bisschen angedeutet.
Wasser mit Zauberkraft spielte in der ostafrikanischen Kolonie eine bedeutende Rolle. Bei Fruchtbarkeitsritualen, aber vor allem im Machi-Machi-Krieg, bei dem Wasser als eine Art Waffe eingesetzt wurde. Wasser, das unverwundbar machen sollte gegen die Kugeln der kolonialen Eroberer. Aber dazu später. Denn auch die anderen Objekte machen neugierig. Was sind das für Pflanzenreste? Was verbirgt sich wohl in den verschnürten Päckchen? Das Set des Heilkundigen aus Dar es Salaam ist bisher wenig erforscht. Kurator Stefan Eisenhofer vermutet, die Päckchen könnten Botschaften enthalten.
Hier bei diesen Päckchen kann es durchaus sein, die Region ist ja auch schon sehr stark islamisiert seit Jahrhunderten, dass dann zum Teil so kleine Koranbestandteile eingepackt sind, die dann auch segensreich wirken sollen. Ja. Aber genau untersucht ist es noch nicht, ja.
Ob wir die aufschnüren sollten, ich weiß es gar nicht genau, dann nehmen wir was auseinander.
Das müsste man tatsächlich mit jemandem aus der Region klären. Also weder die Restauratorinnen noch wir könnten das jetzt so entscheiden ad hoc. Das ist tatsächlich die Frage aus dortiger Sicht, wie wirkmächtig das erachtet wird, was da eingepackt ist. Und da kann es durchaus sein, dass Menschen, die aus dieser Region stammen, sagen, nee, lass das mal lieber verpackt, bevor da irgendwas entfesselt wird, was man dann nicht mehr kontrollieren kann. Dann ist vielleicht besser, das so zu lassen.
Ja. Man könnte einen bösen Zauber nicht mehr einfangen.
Kann der böse Zauber sein, es kann aber auch das Trauma der historischen Ereignisse sein, ja? Dass man sagt, okay, lassen wir das lieber unberührt. Das erinnert uns an eine Vergangenheit, die schmerzhaft war. Ja? Das ist auch ein historisches Trauma, das sich dann teilweise verbindet mit dem Glauben an Wirksamkeit von Objekten. Ja? Das ist nicht so einfach zu trennen. Ja?
Der Maji-Maji-Aufstand im Süden der damaligen Kolonie Deutsch-Ostafrika führte zu einem der blutigsten Kolonialkriege auf dem afrikanischen Kontinent. In den Jahren 1905 bis 1907 ermordeten die westlichen Eroberer zigtausende einheimische Kämpfer. Viele von ihnen hatten auf das Zauberwasser Maji Maji vertraut und damit ihre Körper eingerieben, im Glauben, es mache sie unverwundbar. Ein berühmter Heiler hatte die magische Medizin in Kalebassen und Amuletten an die unterdrückte und ausgebeutete Bevölkerung verteilt, als diese sich gegen die deutsche Kolonialmacht erhob. Insgesamt forderte der Maji Maji Krieg mehr als 300.000 Tote. Die meisten verhungerten in den Folgejahren durch die Taktik der verbrannten Erde. Die deutsche Seite verzeichnete 15 Tote und knapp 400 getötete afrikanische Söldner.
Sie wolle wissen, wie viel Blut von einem Kunstwerk tropfe, fordert die Kunsthistorikerin Benedikt Savoir, die durch ihre Forschung afrikanische Länder bei ihren Rückgabeforderungen unterstützt. Was ist mit den 25 Objekten eines Heilers, die in zwei Schubladen respektvoll aufgesockelt vor uns liegen, die seit mehr als 100 Jahren als medizinisches Set im Museumsdepot aufbewahrt werden? Wurde in diesen Kalebassen Medizin an Frauen mit Fruchtbarkeitsproblemen verteilt oder Machi an die kämpfende Bevölkerung? In den Eingangsbüchern des damals noch ethnografischen Museums des Königreichs Bayern ist dokumentiert, wie das Set 1912 in die Sammlung kam. Und zwar als Schenkung von Rudolf Regner, der seit 1903 als deutscher Kolonialbeamter in Ostafrika gearbeitet hat und dem Ritualexperten in Dar es Salaam auf der Straße begegnet ist.
Rudolf Regner war ein Bahnbeamter, der vorher eine Ausbildung für die Kolonien gemacht hat, einen Swahili-Sprachkurs, es war die Verkehrssprache da. Die Ausbildung hat er in Berlin gemacht, da gab es ein Institut für orientalische Sprachen, wo Ostafrikaner den Sprachunterricht gemacht haben, sodass man davon ausgehen kann, dass er einigermaßen sprachmächtig war. Und offensichtlich ist er an einem Tag auf der Straße diesem Ritualexperten, diesem Heiler, begegnet und fand ihn interessant und hat ihm seine ganzen Werkzeuge, Instrumente abgenommen, wie es in unserem Eingangsbuch steht. Und die Eintragung im Eingangsbuch beruht auf den Aussagen von Regner. Auch das ist verzeichnet. Man kann sich also auch eine Unterhaltung vorstellen, ja, vielleicht eine aggressive Unterhaltung. Es steht nichts davon im Eingangsbuch, dass es gekauft hätte.
Genau steht da.
Ich muss ein bisschen gucken, sämtliche Stücke laut schriftlicher Angabe des Schenkers, Herrn Rudolf Regner, sind Arzneien eines eingeborenen Kurpfuschers vom Stamme der Wasaramo, Deutsch-Ostafrika, abgenommen in Dar es Salaam.
Damit ist eigentlich klar, dass der Heiler seine Arzneien nicht freiwillig herausgerückt hat. Kam es dabei zu Handgreiflichkeiten, zu Gewalt? Dazu gibt es in den Büchern natürlich keinen Vermerk. Auch über den Ritualexperten, den früheren Besitzer der Objekte, ist wenig überliefert.
Wir wissen nicht sehr viel. Der Regner hat natürlich eine eigene Geschichte mitgebracht. Der hat ihn als Kurpfuscher bezeichnet, also ein medizinischen Praktiker, der nicht westliche Ausbildung hatte, kein Biomediziner, wie man so schön sagt. Er war in Dar es Salaam unterwegs, wahrscheinlich geschäftlich, wird wahrscheinlich in der Nähe gewohnt haben und hat für die lokale Bevölkerung Gesundheitsdienstleistungen erbracht. Und Gesundheit wahrscheinlich im umfassenden Sinne, also natürlich Medikamente, natürliche Heilstoffe vielleicht dabei gehabt. Er war wahrscheinlich schon ein Mensch, der auch erklären konnte, woher kommt diese Krankheit.
Im Wort Kurpfuscher, das Regner gebraucht, schwingt tiefe koloniale Verachtung und Abwertung mit. Wahrscheinlich waren aber nicht nur Arroganz und eine gewisse Neugierde am Exotischen im Spiel, als der Kolonialbeamte den afrikanischen Heiler in den Straßen von Dar es Salaam seiner Arbeitsmittel beraubte, sondern auch Pflichtbewusstsein, vielleicht sogar eine gewisse Angst. Im Jahr 1912 war der Machi-Machi-Krieg im Süden der Provinz zwar längst vorbei, aber die Erinnerung wirkte nach.
Seit dem Frühjahr 1905 hatte sich die Lage in Deutsch-Ostafrika zugespitzt. Nachdem Gouverneur Graf von Goetzen die Pro-Hütten-Steuer durch eine Pro-Kopf-Steuer ersetzt hatte, um noch mehr Profit aus der Kolonie zu schlagen. Vor allem im Süden regte sich Widerstand. Schon bald gab es Gerüchte, der Heiler Kinji Kitele Ngwala verteile in Kürbisfläschchen die Zaubermedizin Maji, benannt nach dem Swahili-Wort für Wasser. Kinji Kitele Ngwala wurden magische Kräfte nachgesagt. Er galt als Medium des Wassergottes Bokero und durch seine Autorität gelang es Kinji Kitele Ngwala sogar, die verfeindeten Stämme der Region zu einen. Sie sammelten sich an seiner Wirkstätte, wappneten sich mit dem Zauberwasser, das unverwundbar machen sollte, und zogen unter Maji, Maji-Rufen in die Schlacht gegen die kolonialen Unterdrücker. Kurz vor dem Kriegsbeginn am 20. Juli 1905 wurde der Medizinmann als Aufrührer verhaftet und zum Tode verurteilt.
Waren auch die dickbauchigen Kalebassen aus dem Set des Heilers in Dar es Salaam bei diesem Aufstand im Einsatz? Dagegen spricht, dass die Küstenstadt Dar es Salaam kein Kriegsgebiet war. 1912 waren die Kämpfe längst vorbei. Der Provenienzforscher Richard Hölzel sieht aber einen indirekten Zusammenhang. Medizinmänner galten nicht nur als Gesundheitsrisiko und wurden aus Angst vor gefährlichen Krankheiten und natürlich auch aus kolonialem Rassismus im europäischen Stadtviertel von Dar es Salaam nicht geduldet. Nach dem Aufstand von 1905 galten Heiler aber auch generell als potenzielle Aufwiegler. Sie waren den deutschen Besatzern höchst suspekt und wurden verfolgt. Der frühere Besitzer der Objekte geriet quasi durch seinen Beruf ins Visier der Deutschen.
Und es ist nicht nur ihm so gegangen. Also es ist auch nicht nur Kinji Kitele Ngwala, dieser Ritualexperte im Machi-Machi-Krieg, der erhängt wurde, sondern auch ganz viele andere in Zentraltansania, in Nordtansania, die nicht beteiligt waren, wurden im Nachklang dieses Kriegs getötet, vertrieben, von ihren Posten entfernt. In manchen Gesellschaften der Regenmacher zu sein, ist oft auch gleichbedeutend mit das Oberhaupt der Gesellschaft zu sein. Die wurden abgesetzt. Also da ging es ganz vielen so, die aus diesem Blick der europäischen Kolonialherren, der auch ein bisschen Panik transportierte, ja, das war ein wirklich zentrales Ereignis und die Angst war immer da, das könnte wieder passieren in einer anderen Gegend, die da in den Fokus kamen. Ja. Und da sprechen dann die Kollegen und Kolleginnen in Tansania auch von einem kulturellen Genozid, weil sie sagen, es wurden nicht nur die Objekte entfernt, sondern eben auch die Experten, die Personen sozusagen, die das traditionelle Wissen weiter transportiert haben.
Im sogenannten medizinischen Set des Kurpfuschers ist also nicht nur die Erinnerung an einen Berufsstand gespeichert, den die Kolonialmächtigen am liebsten ausgerottet hätten. Im Set stecken auch viele andere Aspekte der deutschen Kolonialgeschichte und noch viele ungelüftete Geheimnisse. Warum wurde es im Museum Fünf Kontinente noch nie ausgestellt? Für die Trophäenschau in den Kolonialjahren machten die Objekte zu wenig her. Und auch wenn der Gestus heute ein anderer ist, der künstlerische Aspekt und der Schauwert der Exponate spielen weiter eine große Rolle, meint Stefan Eisenhofer.
Ja, es ist so, dass die Dauerausstellung hier im Haus ja unter dem Titel Kunst aus Afrika läuft. Und diese Objekte, die Sie hier jetzt sehen, die wurden sozusagen aus dem europäischen Blick heraus einfach nicht als Kunst klassifiziert. Als Kunst klassifiziert wurden so traditionellerweise hier so vom Sammler und Kunstenthusiasten Masken aus Afrika, sogenannte Ahnenskulpturen, Benin-Bronzen, aber diese eher unscheinbar anmutenden Dinge, die wurden nicht als würdig erachtet, sage ich mal, jetzt so einer breiteren Öffentlichkeit in der Kunstausstellung präsentiert zu werden. Es ist tatsächlich so, dass sich da so der Zeitgeist auch hier so ändert, weil diese wirklich sehr formschönen kleinen Kalebassen, die haben ja wirklich einen unglaublichen ästhetischen Reiz.
Darüber hinaus hätten die Kalebassen viel zu erzählen. Die Objekte aus der Kolonialzeit sind wahre Wissensspeicher. Aber es braucht auch jemanden, der ihre Sprache versteht, ihren rituellen Kontext kennt. Das Museum Fünf Kontinente versucht, möglichst viele Objekte aus den Depots online zugänglich zu machen. Stück für Stück alles, was im Zuge der Generalinventur gesichtet wird. Und die Kuratoren stehen in regem Austausch mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern vor Ort. Erst im August war eine Kollegin aus Tansania zu Gast, um Fragen zu klären für die Ausstellung Kolonialismus in den Dingen, die im November eröffnet wird. Diese Zusammenarbeit sei für beide Seiten sehr wertvoll, meint Kurator Stefan Eisenhofer.
Bei einigen Objekten ist die Gewaltgeschichte ja sehr tief eingeschrieben. Aber ich erlebe es immer wieder mit afrikanischen Kolleginnen und Kollegen, die es jetzt kaum fassen können, dass die Dinge oft über 100 Jahre hier bewahrt wurden und das Wissensspeicher aus der damaligen Zeit hier noch vorhanden ist, gerade bei Gebrauchsgegenständen. Von daher hat so dies, was oft so als europäischer Sammelwahn bezeichnet wurde, oft schmerzlich erkauft, aber dann auch für die Nachfahren der damaligen Menschen so positive Aspekte, weil so Dinge noch vorhanden sind, aus denen man lernen kann, wo letztlich doch Respekt zumindest neu entstehen kann.
Aber in der Kolonialzeit hat man es nicht gesammelt für Afrikaner, Afrikanerinnen, für die Herkunftsgesellschaften, sondern man hat letztlich keinen Gedanken an die verschwendet. Aber gegen die Intention der kolonialen Sammler und Museumsleute haben wir vielleicht eine Chance für interessante neue Erkenntnisse, die wir gemeinsam mit den Kollegen, Kolleginnen in Ostafrika oder auch den nachfolgenden Generationen bei den Wasaramo irgendwie entschlüsseln können. Ja.
Das sogenannte medizinische Set eines Quacksalbers ist längst noch nicht ausgeforscht. Seine 25 Bestandteile liegen wieder gut verpackt im Depot des Museums Fünf Kontinente. Aber vielleicht werden die geheimnisvollen Päckchen eines Tages doch noch aufgeschnürt. Natürlich nur in Anwesenheit eines Ritualexperten.